Moin Moin Hamburg und herzlich willkommen im Wochenende. Mein Name ist Michael Trautmann, ich bin Unternehmer, Berater, Trainer und Coach und ich moderiere auch einen eigenen Podcast und der heißt On the Way to New Work, der Podcast über neue Arbeit. Aber heute darf ich beim Podcast von Marcel Becker mitmachen und das freut mich richtig, richtig doll. Unser Thema gleich, wie bleibt Radio am Puls der Zeit? Heute ist der 16. März und los geht's mit Episode 102.
Becker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Liebe Podcast-Freunde, Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich auf die heutige Episode freue. Zum einen natürlich, weil der eben schon erwähnte Michael Trautmann mit dabei ist. Dem Mann könnte ich stundenlang zuhören. Du nimmst aus jedem Gespräch mit Michael etwas mit. Ich klinge hier wie ein Fanboy, ich weiß, und hoffe natürlich, dass Ihnen das gleich folgende Interview genauso viel Spaß macht wie mir. Außerdem ist mein ehemaliger Kollege Horst Hof heute dabei. Er war früher mit mir bei Radio Hamburg, mittlerweile ist Horst bei der Welle Nord, also beim NDR in Kiel. Sowohl mit Horst als auch mit Michael sprechen wir über Radio. Da hatte uns letzte Woche die Radio Hamburg-Legende John Mendt eine spannende Vorlage geliefert. Er setzte die These von der TikTokisierung des Radios in die Welt. Dazu legen wir heute also mit den beiden eben genannten Experten nach. Aber wir steigen mit einem anderen Thema ein, einem hochemotionalen Thema. Es geht um einen speziellen Typen Mensch, den ich, wenn ich für mich so ganz allein bin, als bekloppt bezeichne und für den mir in vielen Momenten das Verständnis fehlt. Wir sprechen heute über Hardcore-Fußballfans, über Ultras. Und wir starten jetzt. Diese nun folgende Diskussion hatte ich mir schon mehrfach gewünscht. Fankultur und Fußball. Zum einen ist Stefan Walter mit dabei aus der Abendblatt Sportredaktion mit Schwerpunkt HSV. Hallo Stefan, ist doch korrekt so, ne?
Moin Marcel, du hast mich hervorragend vorgestellt.
Ja, mal gucken, wie es jetzt beim nächsten Kollegen wird. Zum anderen ist nämlich mit dabei Matthias Iken, stellvertretender Chefredakteur vom Abendblatt. Und das ist in diesem Zusammenhang die wichtigste Info. Du bist Dauerkartenbesitzer. Seit wann und bei welchem Verein?
Lebenslanger Dauerkartenbesitzer. FC St. Pauli.
Okay, also HSV und St. Pauli, aber ich glaube, das wird ja nicht so sehr das Thema sein,
dass
ich
jetzt hier irgendwelche Fangruppen... Nein, da sind sich ja ausnahmsweise alle einig in der Ablehnung der Polizei.
Ich hab mal, also es klingt jetzt wie so ein bisschen verstaubt und nach einem ergrauten Professor, aber ich habe mal gegoogelt, woher das Wort Fan eigentlich kommt. So als Einstieg, um euch mal so einen kleinen Brocken hinzuwerfen. Aus dem Lateinischen Fanaticus, von der Gottheit ergriffen, in rasende Begeisterung versetzt, eifernd, sich rücksichtslos einsetzen, schwärmerisch und fanatisch. So, das trifft es, glaube ich, ganz gut. Stefan, wir hatten letzte Woche über die aktuelle Situation, den Streit zwischen den Fans, den HSV-Fans und der Polizei gesprochen. Dann kam Matthias bei anderer Gelegenheit auch im Studio vorbei und wir hatten tatsächlich dann auch das Thema nochmal am Wickel. Matthias, sag mal von deiner Seite aus, das Thema Fankultur oder wie sich deiner Meinung nach die Fans verändert haben in den letzten Jahren.
Ja, die Fans ist ja immer ein bisschen schwierig, weil das wieder eine Verallgemeinerung ist.
Ja, okay, pass auf, Matthias, einen Schritt zurück. Okay. Dann erklär einmal für Leute, die nicht zum Fußball gehen, wie die Aufteilung zum Beispiel bei St. Pauli ist. Gibt's ja normale Fans, VIP-Fans und dann gibt's die Ultras.
Genau, es gibt den Kuchenblock, also die quasi kurz vor Beginn des Spiels mal sich auf ihren Platz setzen, dann ein bisschen Fußball gucken und zwischendurch viel essen und trinken. Das sind so, sage ich mal, die Schönwetterfans, beziehungsweise die eingeladen worden sind. Dann gibt es die in Würde gealterten Fans, zu denen ich leider auch gehöre, die auf der Gegengerade stehen, alle wahrscheinlich schon mindestens ein Vierteljahrhundert. Und es gibt die jungen Leute, also mein Sohn ist ein paar Jahre mit mir auf die Gegengerade gegangen, irgendwann hat er gesagt, Papa, ihr seid mir zu alt. Und ist jetzt halt auch bei den Ultras. Insofern habe ich die Debatte, die ich mit Stefan wahrscheinlich gleich führe, auch zu Hause.
Ja, aber dann stell doch mal deine These in den Raum, die du mir gegenüber auch geäußert hast. Du hast da, ich glaube, ein sehr hartes Wort letzte Woche benutzt.
Oh, das weiß ich gar nicht mehr. Das weißt du vielleicht besser. Also insgesamt verrohte Sitten sind mit Argwohn, dass sich die Fankultur, zumindest die Fankultur der Ultras gerade ein Stück weit radikalisiert und damit eigentlich die deutliche Stimmungsauffällung in den Stadien Schaden nehmen kann.
Ja, das ist jetzt die direkte Chance, Stefan zu kontern, oder siehst du das auch so? Ich meine, du beobachtest St. Pauli ja auch mit, auch wenn dein Schwerpunkt HSV ist. Oder sagst du, nee, das sind sowieso
Verein
so große
ist da egal.
Eben, würde ich doch gerade sagen, da gibt's doch wahrscheinlich in dem Sinne gar keinen Unterschied, oder?
Ja, ich würde mir jetzt nicht anmaßen, die Situation des FC St. Pauli zu bewerten, aber sicherlich ist sie nicht so viel anders als die beim HSV. Ich finde, dass wir vor einigen Jahren ein ganz anderes Gewalt- und Eskalationsproblem in deutschen Fußballstadien hatten. Man erinnere sich nur an die 80er Jahre zurück. Matthias wird das auch noch wissen, als in Würde gealterter Fan wird.
Oh ja, ich erinnere mich sehr genau.
Von daher würde ich diese These ehrlicherweise nicht teilen, dass sich die Fankultur in eine falsche Richtung entwickelt, sondern ich finde eigentlich, dass in den letzten Jahrzehnten wir ganz gut die Fans ganz gut die Chance genutzt haben, dass auch aus der Kurve heraus sich wirklich auch ein Regulativ entwickelt hat. Und natürlich, trotz all dieser regulierenden Funktion, gibt es immer mal wieder Grenzüberschreitungen. Diese Grenzüberschreitung haben wir jetzt auch gerade beim HSV gesehen und darauf werden wir sicherlich noch zu sprechen kommen.
Also da würde ich widersprechen. Ich sehe die Bewertung der 80er genau wie du. Was wir damals erlebt haben, hatte schon irgendwie was von bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Wenn der HSV gegen Werder Bremen spielte, da gab es ja auch mal einen toten Malergesellen, der also wirklich die Prügelei nicht überlebt hat. Was wir aber danach erlebt haben, und das finde ich eigentlich ganz interessant, ist, dass wir zum Ende der 90er, Beginn der Nullerjahre, auch im Hinblick auf die Fußball-WM, eine totale, sage ich mal, Änderung in den Stadien hatten. Die Skinheads, die noch in den 80er Jahren viele Stadien regiert haben, waren weg. Und es kamen wirklich viele junge Leute, es kamen viele Eltern mit ihren Kindern und es war insgesamt tolerant und friedfertig. Und diese Entwicklung vermisse ich jetzt wieder, weil die Ultrabewegung geht wieder dahin, so ins Männerbündische. Die, die die falschen Farben tragen, kriegen eins in die Fresse. Und das ist ehrlich gesagt nicht mein Fußball.
Beobachtest du das auch so, Stefan, oder übertreibt Matthias?
Ja, da ist auf jeden Fall ein Stück weit was dran. Ich glaube, wir haben uns jetzt ganz gut angenähert, dass Matthias und ich gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Es ist sicherlich so, gerade auch beim HSV, dass ein Wandel in der Ultraszene auch stattgefunden hat. Diejenigen, die da jetzt vorne in vorderster Front stehen, sind auch sehr jung. Und man kennt es ja von jungen Männern, dass der Testosteronpegel entsprechend etwas höher geregelt ist. Und sicherlich hat es in der einen oder anderen Situation dazu geführt, dass es eben zu Vorfällen gekommen ist, die so nicht unbedingt für ein positives Licht auch der HSV-Fans sorgen oder auch generell der Ultraszene. Man sieht es ja auch in anderen Stadien. Trotzdem sind und bleiben Ultras enorm wichtig für die Fankultur der Vereine und wir reden oft immer von Traditionsvereinen und gucken uns die Mannschaften in der Bundesliga an und sind traurig, dass die ganzen Traditionsvereine alle in der zweiten oder dritten Liga spielen. Es bleibt dabei, es muss ein gemeinsames Miteinander geben zwischen Ultras, auch der Polizei und allen anderen Fans, die im Stadion sind, denn im Endeffekt sorgen die Leute in der Fankurve für die Stimmung. Sie sorgen auch dafür, dass der Sport attraktiv bleibt, dass man auch Sponsoren gewinnt. Ein Sponsor steigt nicht bei einem Verein ein, er zahlt weniger bei einem Verein, der eine geringere Fankultur hat. Von daher, es wird nur ein gemeinsames Miteinander geben können.
Stefan, aber nur mal zum Verständnis, einmal jetzt nachgefragt. Die Vereine, von denen du eben gesprochen hast, die in die dritte oder vierte Liga abgestiegen sind, die sind doch aber nicht abgestiegen, weil sie keine Fankultur mehr hatten oder keine Ultras. Oder bringst du das in einen direkten Zusammenhang?
Nein, meine These hatte jetzt nichts mit dem sportlichen Absteigen der Vereine zu tun. Das ist schon alles größtenteils selbst verschuldet, wenn die Vereine absteigen.
Ich würde dir auch an einem Punkt widersprechen wollen, weil ich schon glaube, dass es ein Miteinander geben muss, ja. Aber dieser Absolutheitsanspruch, den die Ultras haben, dass sie sich für die einzig wahren Fans oft erklären und sich auch anmaßen, zum Beispiel bei aller berechtigten Kritik an dem Investorenmodell einfach Spiele bis quasi zum Kippen zu bringen, das finde ich schon ein bisschen schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne auch viele Leute, die sagen, wenn die Ultras nicht ihren permanenten Singsang machen, sondern weil sie gerade wieder beleidigt sind und 5, 10 oder 11 Minuten irgendwie die Klappe halten, ist das Spiel eher so wie früher, nämlich spielbedingt stimmungsmäßig zu sehen und zu hören.
Spricht da jetzt der alte weiße Mann für dich, Stefan, oder kannst du dem was abgewinnen?
Ja, den Ball des DFL-Investorenprotests würde ich schon ganz gerne aufnehmen, denn es gibt repräsentative Umfragen, die belegen, dass die Mehrheit der Stadionbesucher sich mit den Inhalten dieses Protests arrangieren konnten und diese Ansicht geteilt haben. Von daher war das in dem Fall kein Kampf zwischen Ultras und der DFL, sondern die Ultras haben sogar die mehrheitliche Meinung repräsentiert. Ich persönlich fand die Protestform sehr kreativ. Ja, wir haben über Tennisbälle und Zitronen geredet. und nicht über die Sachen, die wir jetzt jüngst im HSV-Volksparkstadion gesehen haben, als eben auch eine Polizeiuniform verbrannt wurde und All Cops are Bastards-Plakate gezeigt wurden, ganz Hamburg hasst die Polizei. Solche Sachen waren im Rahmen dieses DFL-Protests nicht zu sehen. Deswegen finde ich, war das eigentlich ein Paradebeispiel dafür, wie gesund diese Protestkultur auch sein kann, wie man es auch schaffen kann, auch andere Zuschauer in den Stadien mitzunehmen, die anfangs noch gepfiffen haben, später sich aber mit der Materie auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, hey, ihr setzt euch ja eigentlich auch für unsere Interessen ein und wir finden das gut, macht mal weiter. Am Ende haben die Ultras nicht nur die Fans hinter sich vereint, sondern auch die DFL dazu gebracht, diesen Investorendeal, der kommunikativ katastrophal vorbereitet war, abzubrechen.
Also ich fragte einmal nach, genau an dem Punkt, weil das ist so ein bisschen das, was mich so nachdenklich stimmt als Fußballfan. Ich gucke ganz gern Fußball und teile mir mit meinem Sohn auch so ein Sky-Abo. Heißt es überhaupt noch Sky? Ich glaube, wow, mittlerweile. Aber ich verstehe nicht so richtig, wie sich Leute das Recht rausnehmen, irgendwo sich ein Ticket zu kaufen und dann auf der Tribüne, sei es eine Polizeiuniform zu verbrennen, wo ich schon mal sage, hoffentlich kriegen sie die und die kriegen lebenslange Stadionverbot und zwar in ganz Deutschland, zweifle ich dran, aber so wäre es meiner Meinung nach richtig. Und auf der anderen Seite dann auch noch Spiele zum Abbruch zu bringen, weil mir die Entwicklung nicht passt. Also den Fans, oder sagen wir, müssen wir sagen, den Fans gehört der Fußball, so ist es und wir anderen können froh sein, dass wir da auch mal hingehen dürfen.
Aber welchen Fans gehört der Fußball? Das ist ja auch interessant und das ist ja genau mein Punkt. Also wie gesagt, ich teile die Kritik der Ultras, aber die Art und Weise, wie sie protestiert haben, fand ich anmaßend. Und auch wenn vielleicht die Mehrheit der Fans im Stadion das teilt, teilt es auch die Mehrheit der Fans vor den Fernsehern, die plötzlich eine halbe Stunde irgendwie Ultras Tennisbälle haben werfen sehen. Da habe ich schon ein paar Zweifel. Also ich glaube, wir haben das Problem, dass wir, weil wir auch die Stimmungsmache der Ultras so mögen und das sind junge Leute und lass sie doch, dass wir denen schon so viel Macht in den Stadien gegeben haben, dass das so ein bisschen eine unguided missile ist.
Ja, Stefan, das ein kleiner Schmunzler auf deinen Lippen sehe ich hier, wir kommunizieren gerade über Bildschirm. Siehst du das ähnlich oder sagst du, nee, Moment mal, die Fans sind das, was einen großen Teil der Faszination unserer Bundesliga ausmacht?
Ja, damit hast du es eigentlich ganz gut beschrieben, finde ich. Im Endeffekt, es ist ja diese altbekannte Frage, über die man wahrscheinlich stundenlang diskutieren könnte. Wem gehört der Fußball? Wie viel Einfluss da dürfen die aktiven Fanszenen haben? Es gibt auch keine klare Antwort darauf, muss man auch ganz klar sagen. Ich finde aber eben schon, dass die Ultras eben sehr wichtig für die Fankultur, auch für den gesamten Sport, für die Unterhaltungsbranche Fußball sind. Und die Ultras bzw. die aktiven Fanszenen aller deutschen Vereine sehen sich eben als Basis. Und es ist natürlich so, wie Matthias es gerade beschrieben hat, sie mutmaßen sich an, dass sie eben, dass ihre Meinung höher gewichtet ist als die der anderen Stadionbesucher und vor allem als die der Fernsehzuschauer. Denn ihre Inhalte richten sich ja vor allem gegen den Kommerz und gegen die TV-Vermarktung.
Da muss ich mal nachfragen. Aber das Ding, also ich meine, es werden Spieler wie Messi und Ronaldo gehuldigt. Früher vielleicht auch nochmal David Beckham. Und das ist, und wir wünschen uns solche Spieler denn am besten auch noch in der Bundesliga. Und dann kommen wir mit Kommerz. Ich komme nicht so ganz dahinter, weil der Kommerz hat doch erst die Stadien möglich gemacht. Die ganze Versorgung drumherum. Topspieler wie Kane hier in der Bundesliga. Ist das nicht ein bisschen entweder kurzsichtig oder an einigen Punkten sogar verlogen, Stefan?
Naja, jetzt muss man ja mal dazu sagen, dass ich glaube, die meisten Ultras könnten auf einen Harry Kane in der Bundesliga verzichten. Allen Ultras ist bewusst, dass man das Rad nicht mehr zurückdrehen kann. Man muss aber schon auch aufpassen, dass man den Bogen nicht überspannt. Und dieser DFL-Investorendeal war eben zum Beispiel aus Sicht der Ultras eine ganz klare Grenze, die damit erreicht worden wäre. Was die aktive Fanszene letztlich verhindern will, und da geht es wirklich um die Basis, ist eine Zerstückelung des Spieltags, dass es ganz viele unterschiedliche Anstoßzeiten gibt an unterschiedlichen Tagen, dass Spiele ins Ausland ausgelagert werden. Und im Endeffekt sich ein Investoren, der rein renditeorientiert ist, dem also die Bundesliga im Endeffekt herzlich egal ist, sondern dem es nur um wirtschaftliche Interessen geht, der wird natürlich zwangsläufig irgendwann Fragen stellen, ja, wie schaffen wir es denn jetzt für noch mehr Einnahmen zu sorgen? Und das geht natürlich nur, wenn man mehrere Anstoßzeiten hat und vielleicht auch die Spiele ins Ausland verlagert, um dort nochmal eine andere Vermarktung aufzustellen. Und deswegen geht es den Ultras eben wirklich da auch um die Basis. Und sie sagen eben, wir wollen unseren Fußball so erhalten. Ihr in Anführungszeichen die DFL und die Verantwortlichen, nehmt ihn uns weg. Und wir protestieren dagegen, vor allem dann, wenn rote Linien erreicht werden.
Das sehe ich sogar so wie die Ultras. Da bin ich auch Sozialromantiker. Was ich halt schwierig finde, ist zu sagen, dadurch, dass ihr die Stimmung macht, dadurch, dass ihr also vielleicht auch für eine tolle Sache kämpft, habt ihr quasi eine Carte Blanche und könnt machen, was ihr wollt. Und das ist halt das, was ich wirklich mit Sorge sehe, denn wir sehen von Jahr zu Jahr eine Eskalation in den Kurven. Und ich weiß nicht, wohin das führt. Wo sind wir in 5 Jahren, wenn wir also tolerieren, dass man Spiele bis zum Abbruch bringen kann oder wenn wir tolerieren, so wie gerade geschildert, Polizeiuniformen verbrannt werden. Das finde ich alles schon, muss ich ganz ehrlich sagen, ist eine ungute Entwicklung. Da würde ich mir wünschen, dass man im Dialog auch den Ultras Grenzen setzt.
Stefan? Und da würde ich auch Matthias zustimmen. Und ich glaube, deswegen war es jetzt auch wichtig, auch wenn nicht jedem Ultra die Statements des HSV gefallen haben, aber es war schon wichtig, dass der HSV jetzt hier auch mal öffentlich Grenzen aufgezeigt hat und eben ganz klar gesagt hat, okay, mit dem Verbrennen einer Polizeiuniform ist nicht nur eine Grenze überschritten worden, sondern damit haben wir hoffentlich den Höhepunkt dieser Eskalationsspirale erreicht und es wird hoffentlich nicht noch weiter getoppt, denn seit Wochen findet ja ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und Ultras statt und jeder versucht, den anderen nochmal mehr zu ärgern und die Aktion nochmal zu toppen. Das muss hiermit jetzt ein Ende gefunden haben. Wie kann es ein Ende finden? Natürlich nur, wie Matthias es gerade angesprochen hat, durch einen Dialog. Was ist ein Dialog? Ein Dialog ist natürlich kein belehrendes Informationsgespräch, in dem sich zum Beispiel Vertreter der Polizei hinstellen und sagen, ihr habt jetzt unsere Regeln zu akzeptieren und bis hierhin und nicht weiter, sondern ein Dialog findet auf Augenhöhe statt und da müssen sich beide Seiten eben annähern und es muss auch, finde ich, ein Verständnis von beiden Seiten füreinander entgegengebracht werden. Sowohl von den Ultras für die Polizei als auch andersrum.
Ja, und da ist halt wichtig, dass die Ultras auch lernen, dass sie keinen Alleinvertretungsanspruch für alle Fans haben, weil ich habe nämlich schon oft erlebt, dass also bei uns am Millerntor wirklich zwischen diesen verschiedenen Fangruppen auch richtig Ärger war. Zum Beispiel, wenn Bengalos gezündet werden permanent. Das finden die einen lustig, die anderen einfach nur nervig, denn wer wird am Ende die Kosten bezahlen? Unser Verein.
Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, bevor wir können gerne am Schluss auch noch mal über das Thema Pyro in den Stadien sprechen, weil das ist mir auch ein komplettes Rätsel, aber da stehe ich ganz allein mit meiner Meinung, das weiß ich. Ich habe unseren Polizeireporter André Zantwakili zu dem Thema auch noch mal befragt, weil da würde ich gerne auch gleich noch mal eine Frage an euch richten. Und André, warum haben sich die Fans und die Polizei eigentlich generell so oft in den Haaren?
Naja, das ist ja so eine Gruppendynamik. Das sind ganz klar abgegrenzte Gruppen. Und da geht es gar nicht darum, wer Recht hat oder wer Unrecht hat, sondern es geht eigentlich nur darum, auf welcher Seite ist man. Und dann solidarisiert man sich. Das ist aber auch keine Sache, die nur für Fußballfans kennzeichnend ist. Das ist bei jeder Demonstration so. Wenn eine Demonstration ist und die Polizei geht gegen irgendwelche Störer vor, dann hat man eigentlich nie, dass die Demonstranten sagen, die Polizei hat Recht, sondern dann wird gepfiffen und gebuht und wird das schlecht gefunden. Und das ist genauso bei den Fußballfans.
Die Frage gebe ich auch nochmal an euch beide weiter. Warum habe ich als Ultra-Fan immer einen Hals auf die Polizei? Weil ich Obrigkeit blöd finde, weil es zur Fankultur dazugehört. Ich kann das gar nicht nachempfinden. Warum muss es immer eskalieren? Warum werden Polizeiuniformen überhaupt verbrannt? Nur weil es auf dem Bahnhof Bergedorf eine Razzia gab. Also kann mir das jemand erklären?
Na, das ist ein Gruppenzugehörigkeitsgefühl. Das sind junge Männer, die ihre Stärke natürlich durch die Gruppe bekommen und die einzigen, die ihnen wirklich ein Kontra geben, sind oft die Polizisten. Und natürlich.
Die das ausbaden, meiner Meinung nach.
Ja, ausbaden. Also es gibt immer wieder Situationen, wo man also auch als Fan sich wundert. Aber auf der anderen Seite muss man auch sehen, diese Maßnahme in Bergedorf, die fand ja nicht irgendwie aus Jux und Dollerei statt.
Dazu haben wir André auch nochmal befragt. André, erklär uns mal, der Bahnhof Bergedorf, wo die Polizei, ich glaube an einem Abend um 22 Uhr 800 Fußballfans, HSV-Fans in einem Zug festgehalten hat, um sie dann zu kontrollieren. Hat das jetzt das Fass zum Überlaufen gebracht oder sollen sich die Fans deiner Meinung nach nicht so haben?
Also ich würde aus meiner Perspektive sagen, die sollen sich mal nicht so haben, weil das kommt ja nicht so wie Kai aus der Kiste, sondern das hat ja wirklich einen Grund gehabt. Und zwar einmal, dass man Straftäter erkannt hatte, die bei einem Spiel, was vorher gelaufen ist, dabei waren. Und es sind ja auch noch Straftaten passiert, als die weggefahren sind. Also das war ja so eine Doppelsituation. Und natürlich, wie soll denn sonst Polizei auf sowas reagieren? Da kann man ja auch nicht weggucken und sagen, war eben nichts, das Kindergeburtstag, fahrt mal weiter. Sondern dann ist natürlich auch konsequentes Einschreiten gefragt. Da wird oft Ursache und Wirkung verwechselt.
Ich glaube, darauf möchte Stefan sofort antworten, auf das, was André gerade gesagt hat.
Ja, ich finde, da waren schon einige Punkte dabei, die zutreffend sind. Dieser Polizeieinsatz ist natürlich nicht völlig willkürlich geschehen. Und um das auch mal klarzustellen, die Polizei wird immer eine Rechtfertigung für ihre Einsätze finden. Und trotzdem muss es ja auch wichtig sein, Dinge zu hinterfragen. Und auch gerade aus unserer Perspektive als Journalisten müssen wir natürlich die Frage der Verhältnismäßigkeit stellen. Und in dem Fall war es durchaus so, dass es bereits in Rostock Vorfälle gab. Es ist ein Kiosk auseinandergenommen worden, ist mit Pyrotechnik beschossen worden. Die Kassen sind rausgerissen worden. Nach meinen Informationen Stand waren sie leer, aber das wussten ja die Täter in dem Moment nicht, als sie die Kassen rausgerissen haben.
Und die Ordner sind verletzt worden, ne?
Ordner sind auch verletzt worden. Man muss dazu sagen, im Rostocker Stadion gibt es eine Vorgeschichte, auch mit beiden Hamburger Vereinen. Matthias, das wirst du auch.
Ich war sogar schon da. Das ist also echt krank.
Genau, also es gibt viele Fans, die sowohl Anhänger des HSV als auch des FC St. Pauli sind, die sagen, sie fahren gar nicht mehr zu Auswärtsspielen nach Rostock, weil es jedes Mal vor Ort Ärger mit der Polizei gibt. Es war dann aber eben auch so, und das habe ich gesehen, weil ich zufällig auch in dem Moment am Hauptbahnhof war, es ist versucht worden, eine Polizeikette zu durchbrechen seitens der HSV-Fans am Hauptbahnhof. Dann haben die Polizisten wiederum die HSV-Fans nicht zum einzigen Subway dort in der Nähe, also der einzigen Möglichkeit, etwas zu essen zu finden, hingelassen, haben sie dann eskortiert in den Zug. Und dann sind sie eben dort teilweise 6 Stunden lang festgehalten worden. Mit der Vorgeschichte, dass sie nichts zu essen vorher gehabt haben, keine Getränke. Es ist dann auch seitens der Polizei sind keine Getränke geliefert worden. Es musste erst die Fanhilfe des HSV und Fanvertreter mussten nach Bergedorf fahren, um dort eben entsprechend Wasserflaschen zu liefern. Die Toiletten waren überfüllt. Die einzelne Beamte, das bestätigen mehrere Zeugenaussagen, die wir haben, haben die Betroffenen aufgefordert, dort in die Gänge zu urinieren. Und ich muss zum Beispiel auch aus meiner Perspektive sagen, ich wäre fast in diesem Zug gelandet. Ich habe mich nur proaktiv dafür entschieden, dass ich erst pflichtbewusst meinen Artikel vor Ort fertig schreibe und dann einen Zug später nehme.
Schade, das wäre auf jeden Fall eine schöne Vorortreportage geworden. Die hätte ich gerne gelesen.
Ja, klar, im Endeffekt wäre das Pflichtbewusstsein besser gewesen, wenn ich dann doch eingestiegen wäre. Ich war am Ende aber ehrlicherweise ganz froh, dass ich einen Zug später genommen habe. Auch der hatte eine Stunde Verspätung. Und allein dieses Beispiel zeigt doch, wie viele Unbeteiligte einfach von diesem Einsatz betroffen waren. Am Ende sind da fast 900, also 855 mutmaßliche HSV-Fans festgehalten worden, 31 wurden identifiziert und allein deshalb muss die Frage der Verhältnismäßigkeit gerade aus unserer Perspektive gestellt
werden. Absolut, aber 31 finde ich jetzt auch keine ganz kleine Hausnummer, weil der Ausgangspunkt war doch die Prügelei in Mannheim auf dem Bahnhof, ne? Weil da haben sich doch HSV-Fans mit Borussia Dortmund-Fans, die sich zufällig trafen, aber sowas von irgendwie geprügelt, wo man auch sagen muss, wir leben in einem Rechtsstaat, wo das Gewaltmonopol, wie es so schön heißt, bei der Polizei liegt. Und wenn wir jetzt dazu kommen, dass irgendwie jeder, der gerade Lust hat, irgendwie eine andere Gruppe schwer verprügeln kann, dann haben wir hier Anarchie. Und von daher kann ich nachvollziehen, dass die Polizei sagt, so, die Jungs holen wir uns jetzt, aber deine Anmerkungen mit 6 Stunden und kein Wasser und kein Klo sind natürlich absolut wichtige Punkte.
Ja, das kann ich auch natürlich nachvollziehen, obwohl ich auch die Quote erstaunlich hoch fand dann, wie du eben beschrieben hast. Aber Stefan, zum Schluss vielleicht auch nochmal an euch beide gewandt, die Frage, die ich mir auch immer als so Normalo-Fan stelle, ne? Ich habe ja beschrieben, auf welcher Ebene ich mich da bewege. Wenn ich irgendwie zu einer Veranstaltung eingeladen bin und ich kaufe dafür ein Ticket zu Taylor Swift oder Metallica oder wer auch immer, oder aber zum Fußball und mir wird vorher gesagt, also du darfst das, das und das nicht machen und ganz besonders darfst du kein Feuerwerk, kein Pyro abzündeln. Warum mache ich das dann doch? Wo nehme ich mir im übertragenen Sinn das Recht heraus zu sagen, mache ich trotzdem, ist mir doch egal. Frage ich euch beide.
Beim Thema Pyrotechnik zündelt natürlich nicht ein Einzelner eine Fackel und freut sich, dass er ein zweites Silvester feiern kann, sondern in der Regel ist ja das Abbrennen bengalischer Feuer ein Teil einer Choreografie. Und natürlich findet auch da unter den Ultras der einzelnen Vereine ein gewisses Hochschaukeln statt und jeder will Woche für Woche das bessere Bild, das schönere Bild, die impulsantere Choreografie stellen und alle freuen sich hinterher, wenn schöne Fotos davon gemacht werden und Videos existieren. Das ist am Ende Geschmackssache, ob man das in deutschen Stadien haben will oder nicht. Ich glaube, beim Thema Pyrotechnik ist einfach ganz wichtig, dass der Sicherheitsaspekt auch im Vordergrund steht. Es gibt eben, man kann nicht pauschal sagen, Pyrotechnik ist gut oder ist schlecht, sondern es gibt eben auch Pyrotechnik, wo der Rauch zum Beispiel nach oben abzieht, wo sich die Ultras auch vorher Gedanken machen, okay, wie ist die Infrastruktur im Stadion, wie ist die ganze Baukonstruktion und wie können wir es so hinkriegen, dass eben nicht andere Fans, auch da unbeteiligte Fans, dann eben auch einfach in Mitleidenschaft gezogen werden. Denn natürlich kann vorher keiner wissen, ob alle anderen im Stadion eben diese vermeintlich schöne Choreografie sehen wollen oder nicht. Und deswegen ist es wichtig, dass die Leute, die das machen, sowohl keine Leute verletzen, als auch dafür sorgen, dass andere Stadionbesucher nicht beeinträchtigt werden.
Also ich sehe es auch durchaus differenziert. Ich finde, man muss darüber diskutieren, ob man in einzelnen Gebieten Choreos zulässt. Nur ich bin der Meinung, solange es Regeln gibt und die Regeln besagen, es gibt keine Bengalos, die im Stadion gezündet werden, hat das zu gelten. Und wenn einige Leute meinen, wir setzen uns darüber hinweg, dann finde ich, dürfen die anderen zumindest die Frage stellen, warum sollen wir eure Strafen mitbezahlen? Also lasst uns diskutieren, wie wir in den Stadien umgehen, aber lasst uns verdammt nochmal an die Regeln halten. Genau wie beim Konzert von Taylor Swift. Wenn ich da einen Bengalo anzünde, fliege ich raus. Bums, Ende aus.
Ich behaupte, bei Taylor Swift kriegst du es gar nicht ins Stadion. Da wird nämlich kontrolliert und ich wundere mich immer, Stefan, vielleicht kannst du mir das sagen, wie kommt das überhaupt in die Stadien? Also ist eine sehr naive Frage, aber ich stelle sie trotzdem.
Naja, also wenn ich mir jetzt eine bengalische Fackel in meine Unterhose stecke, dann weiß ich nicht, ob wenn du mich kontrollieren würdest, ob du die finden würdest. Also da müsstest du mich schon sehr intensiv kontrollieren und auch da steht ja dann auch immer die Frage der Verhältnismäßigkeit im Raum. Also wenn zum Beispiel ein Ordner eine Kontrolle durchführt, dann darf er eben nicht in den Genitalbereich greifen. Von daher ist es relativ offensichtlich,
okay, dann weiß ich, was Sache ist.
Wo die leichteste Stelle ist, um Dinge auch ins Stadion zu bringen. Dann gibt es aber auch andere Stadien, wie zum Beispiel im Berliner Olympiastadion, da ist es gar nicht möglich, im Vorwege einer Partie das gesamte Olympiagelände dort vor Ort abzuscannen und herauszufinden, wo jetzt was versteckt wurde. Weil natürlich werden die entsprechenden pyrotechnischen Mittel bereits Tage vorher auch auf dem gesamten Stadiongelände versteckt. Deswegen, Ultras werden immer Wege finden, Pyrotechnik ins Stadion zu bringen. Es liegt definitiv nicht an den zu laschen Kontrollen.
Also abschließend, wir kriegen das natürlich nicht alles auf die Kette im Sinne von, wir können heute alle Punkte erklären, die es da vielleicht noch zu besprechen gibt. Ich würde mich freuen, wenn wir diese Diskussion noch ein andermal weiter fortsetzen, weil da gibt es ja immer noch ein paar Fragen, das ist völlig klar. Meine letzte Frage an euch beide, Stefan, ist, Stefan, und das ist, glaube ich, das Wichtigste, ja auch wenn ich Fan bin und ins Stadion gehe. Du fühlst dich zu jeder Zeit im Stadion sicher beim HSV, ja oder nein?
Ich fühle mich definitiv sicher. Ich persönlich kann aber auch einfach der Optik einer mit Pyrotechnik garnierten Choreografie etwas Positives abgewinnen. So viel möchte ich auch aus meiner neutralen Position heraus verraten. Ich möchte vielleicht noch einmal ganz kurz auf Matthias' Punkt eingehen, weil ich finde, er hat einen sehr wichtigen und entscheidenden Punkt gesagt, indem er meinte, wir müssen uns an die Regeln halten und Pyrotechnik ist nun mal illegal aktuell. Da möchte ich gerne hinzufügen, dass ja sowohl der FC St. Pauli als auch der HSV sich aktuell für eine Legalisierung von Pyrotechnik einsetzen. Und gerade der HSV möchte ja auch gerne Pilotstandort werden mit seinem Volksparkstadion und möchte eben legale Pyrotechnik, die natürlich dann in abgeschwächterer Form stattfinden würde, als wir das aktuell sehen, wenn es eben illegal ist. Aber sie wollen ein bisschen raus aus diesem Kreislauf dieser Illegalität und dieses Katz-und-Maus-Spiels. Und auch da ist ja der FC St. Pauli ähnlicher Meinung.
Ja, aber HSV ist doch gut als Standort in der zweiten Liga, kann man noch nächstes Jahr gut ausprobieren, ob das erlaubt ist.
Ich wusste, dass Matthias irgendwann noch piekst in Richtung HSV. Matthias, du fühlst dich auch sicher bei St. Pauli im Stadion? Oder gibt's Momente,
ich fühle mich sicher, absolut. Und ich habe auch mal Zeiten erlebt in den 80er, 90er Jahren, da war ich beim HSV, da habe ich mich nicht sicher, sondern total unwohl gefühlt, als nämlich da ganz viele Skinheads in der Westkurve standen. Und ich bin wirklich froh, dass diese Zeiten vorbei sind.
Das ist doch aber eine gute Nachricht zum Schluss, auch für alle, die gern zum Fußball gehen. Ich sage danke an euch beide und mir bleibt nur noch euch ein schönes Wochenende zu wünschen. Ciao.
Ja. Tschüss.
Er ist in Hamburg eine Legende. Er ist hier im Norden die Nummer 1, wenn wir über Erfolg sprechen. Und das seit über 30 Jahren. Ich spreche von John Mendt, dem Morning Man von Radio Hamburg. Nun hat John mit einer Interviewaussage eine ziemlich spannende Diskussion über die Zukunft von Radio angestoßen. Seine These: Die größte Veränderung im Radio ist die TikTokisierung. Ist das tatsächlich so? Hat er recht? Immer kürzer, immer schneller? Ich glaube, er hat da einen Punkt. Aber wir fragen heute weiter nach und zwar bei zwei absoluten Experten. Zuerst ist Michael Trautmann zu hören. Selber als Podcaster unterwegs und ist, so hat seine Geschichte angefangen, absoluter Fachmann für Werbung. Michael, was sagst du zur These von John Mendt?
Also erstmal möchte ich ihn loben. Dieses Interview ist für mich ein Zeugnis, wie man gut altert. Also er hat wirklich wundervoll beschrieben seinen eigenen Weg, seine Entwicklung, wie er sich auch in seiner Rolle weiterentwickelt hat und den jungen Leuten da den Vortritt lässt. Und ich finde, das muss man ernst nehmen, wenn jemand, der so lange in diesem Geschäft an so guter Stelle gewirkt hat, das sagt. Und ich habe erstmal einen Schreck gekriegt und habe gedacht, wow, also ist das wirklich so? Und dann habe ich mich nochmal ein bisschen reingehorcht und ich finde, er hat recht. Und die TikTokisierung heißt ja im Prinzip, die Aufmerksamkeitsspanne der Gesellschaft wird immer kürzer. Wir können uns nicht länger konzentrieren
auf den Goldfisch.
Genau, 7 Sekunden. Und das ist über Social Media, überhaupt über Smartphone, ist das passiert. Und das sehen wir fast überall, außer beim Thema Podcast.
Ja, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber wenn du sagst, du siehst das überall, hat sich also nicht nur Radio verändert. Und übrigens, ich möchte das an der Stelle auch nochmal sagen. Ich habe das letzte Woche auch hier im Podcast gesagt. Und ich bin so froh, dass du das bestätigst. Für mich aus erster Hand. Ich habe mit John über 30 Jahre zusammengearbeitet. Der ist natürlich auf seine Art, John, sei mir nicht böse, wenn du es jetzt, du bist natürlich auch verrückt. Musst du auch sein als Morning Man? 30 Jahre um 3 Uhr oder 3:30 aufzustehen und dann so zu performen. Aber ohne John wäre Radio Hamburg nicht da, wo es jetzt ist. Wir haben alle unsere Jobs bei Radio Hamburg ihm zu verdanken. Das müssen wir mal nochmal deutlich aussprechen. Deswegen, er ist eine absolute Legende und dafür gebührt ihm eine mega Anerkennung. Aber nochmal zurück, Michael, aus der Sicht von Werbern. TikTokisierung ist ja jetzt schon fast so ein Schlagwort. Würdest du sagen, das ist in der Werbung, wird das auch immer krasser, wie ihr die Werbebotschaft nach draußen bringt?
Also die Werbung hat auch ja schon, kämpft ja schon seit Jahrzehnten mit niedriger Aufmerksamkeit. Also Anzeigen werden so schnell geblättert, es wird so schnell im Fernsehen gesappt, es wird jetzt geswiped auf den Smartphones. Also das heißt, wir haben lange schon damit zu tun und wir versuchen natürlich auch die Art und Weise, wie wir Geschichten erzählen, zu ändern. Also nicht mehr diesen Spannungsbogen langsam aufbauen wie ein kleiner Spielfilm.
Lustig, und das Gleiche sagt ja John beim Radio auch.
Ja, genau. Du musst vorne raushauen, das ist die Pointe und dann, oh, what? Ne? Also genau auch wie dieses Clickbaiting im Netz funktioniert. 5 schlimme Dinge über Harry, die du noch nicht weißt. Oh, wow. Und dann gehst du vielleicht rein und guckst mehr. Und ich finde es schade auf der einen Seite, aber man kann auch lange rumheulen. Nee, das muss man ein bisschen anpassen. Und das, ich kann das auch noch erinnern, als ich in Hamburg angefangen habe zu arbeiten vor deutlich mehr als 20 Jahren. Ich bin mit John Mendt ins Büro gefahren. Ich habe den wirklich gehört. Ich habe, wenn ich schlechte Laune hatte, habe ich gute Laune gekriegt. Ja. Ne? Und das ist eine völlig andere Bindung, die wir dort aufgebaut haben zu den Anchor-Men und Women. Und das ist, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, es gelingt Radio Hamburg mit Stübe und Co. auch immer noch. Aber ich glaube, es ist nicht mehr so einfach.
Der Markt verändert sich, Radio muss sich anpassen. Aber wenn du das jetzt über die Werbung tatsächlich sagst, auch das ist ja Handwerk am Ende. Kannst du 1-2 Beispiele aktuell mal sagen, damit man es nachvollziehen kann, vielleicht auch draußen für Werbung, von der du sagst, das ist genau richtig, so muss das sein.
Das ist echt schwer für mich gerade. Ich habe selber der Einfluss, den Werbung auf mich hat, ist deutlich geringer geworden. Ich kann dir aktuell jetzt nichts sagen.
Du ignorierst Werbung tatsächlich?
Die versendet sich. Die versendet sich immer mehr.
Das ist aber bitter, ne?
Ja, das ist bitter. Also natürlich, weil ich ein Autowerber bin, gucke ich mir immer, bleibe ich bei Autowerbung immer hängen. Wo ich aber auf Werbung wirklich reagiere, ist Podcast. Erstaunlicherweise. Und zwar je nativer, desto besser. Wenn der Host glaubwürdig mir eine Botschaft rüberhaut, dann bin ich dabei.
Und da würde ich sofort sagen, da fällt mir was ganz spontan ein, Hotel Matze. Also ich finde, der macht das wirklich ganz hervorragend.
Ja, Heineken 0,0, ja.
Ja, das ist schon cool, wie er es macht. Und dann fallen da manchmal auch so Summen, wo ich einfach nur sage, what? Und zwar bei Baywatch Berlin, das macht ja der eine von Joko und Klaas, ich verwechsel sie immer, aber es ist Klaas, genau. Mhm. Und höre ich tatsächlich ganz gerne Baywatch Berlin.
Ich auch.
Und da kostet ein Spot, hat mir jemand aus der Branche mal tatsächlich gesagt, einmalig, wenn die einmalig darüber sprechen, über ein Produkt, hat dann ja auch was mit Glaubwürdigkeit zu tun, wenn 60.000 Euro.
Ja,
da falle ich vom Glauben ab.
Ich tippe, dass die auf,
aber wenn das stimmt, ich hoffe, der Experte hat recht.
Ja, aber ich tippe, die kommen auf 7-stellige Hörer pro Folge. Ja. Das ist einfach glaubwürdig, wenn die drüber reden. Ich weiß es aus unserem kleinen Nischen-Podcast, also der zwar für uns groß und gut ist. Was du für eine
Traktion. Ja, du hast ja einen eigenen Podcast, genau. Erzähl mal.
Ja, also mein Podcast On the Way to New Work, jetzt bald 7 Jahre alt, über 400 Folgen, so in guten Monaten 120.000 Hörer, das heißt so pro Folge 30.000 bis 50.000, eine schwächere vielleicht 20, 25 insgesamt. Und ich weiß selber, wenn ich für meine eigenen Produkte da Werbung mache, also ich mache Seminare, Trainings und so weiter, dann rappelst du einen Tag später in der Kasse. Also das funktioniert einfach richtig gut. Ich weiß noch, als Podcast-Werbung anfing, die ersten Unternehmen, die es probiert haben, sind durchgedreht, haben gesagt, wir haben da Traktion auf der Webseite, die Leute kommen und kaufen. Das war irre. Ist jetzt, glaube ich, ein bisschen normaler geworden. Aber du hast dort ja extrem gut auch Zielgruppenorientierung möglich, ist dort möglich. Und du hast eben diese hohe Bindung dadurch, dass eben in vielen Podcasts die Werbung von den Hosts
ja, und das jede Untersuchung auch, ich bin da bei weitem nicht so tief drin wie du, aber jede Untersuchung, die ich bisher gelesen habe, sagt immer, dass die Menschen von Werbung in Podcasts, auch von Werbung, die noch nicht mal vom Moderator, allein von Werbespots, weniger genervt sind, als wenn sie sie woanders auftreffen. Das heißt also, ist es tatsächlich so, dass du sagst, diese TikTokisierung findet im Bereich Podcast gar nicht statt? Ist es, also gar nicht ist immer übertrieben, weil irgendwelche Leute sind natürlich genervt, wenn es nicht sofort losgeht, aber Podcaster lassen sich ja, wie wir hier auch gerade, Zeit.
Richtig, Zeit. Ich glaube, es ist dieses, wenn es eine bestimmte Entwicklung gibt, wenn es einen Trend gibt, gibt es ganz häufig den Gegentrend. Ne? Und dieses, den ganzen Tag swipen, den ganzen Tag auch, was ja viele machen, Second, Third Screen. Ne? Also ich sehe Leute, die gucken irgendwie noch auf dem Smart TV Fernsehen und haben dann ihr iPad und iPhone und gucken gleichzeitig noch 100 andere Sachen. Und der Podcast ist so eine der ganz wenigen Medien, und das ist ja das Gute auch beim Radio, wo du wirklich dich dann drauf einlässt. Du lässt dich drauf ein und klar, Leute machen das dann meinetwegen auch zur Hausarbeit oder auf dem Fahrrad oder in der S-Bahn, mache ich selber auch. Aber du bist dann auch mal froh, dich auf ein echtes Gespräch einzulassen, auf eine gute Story, gut gemachte Sache und bist froh, mal nicht abgelenkt zu sein. Ähnlich wie Lesen. Lesen machen ja auch noch Leute. Soll es noch geben. Und ich glaube, es ist ein Gegenentwurf zu dem Swipen.
Lustig, ich war tatsächlich zum ersten Mal in meinem Leben auf der Frankfurter Buchmesse letztes Jahr. Und ich war so beeindruckt davon. Erstmal, wie viel, ich sag mal, das ist ein schlimmes Wort für einige Leute, aber wie viel populäre Literatur es gibt. Also das war so toll zu sehen. Und dann ist ja irgendwann, wird die Frankfurter Buchmesse ja immer freigegeben für das Normalo-Publikum so. Ich war da mit meiner Frau, weil die hatte da beruflich zu tun und dann sah ich, wie diese jungen Leute da reingeströmt sind, teilweise natürlich verkleidet, weil sie bestimmten Fantasy-Geschichten nachgeahmt haben. Und dann mein einschneidendstes Erlebnis war die Schlange für eine Autogrammstunde oder Selfie-Stunde von Sebastian Fitzek. Mhm. Mhm. Ich glaube, die war 2 Kilometer.
Wahnsinn.
So, und das ist so beeindruckend gewesen, was Bücher für eine Kraft tatsächlich haben. Und es gibt sie noch, die Menschen, die lesen, zum Glück. Wir haben ja auch einen Podcast hier beim Abendblatt, Next Book Please, läuft sehr, sehr gut und ist toll anzuhören. Und ich finde das tatsächlich extrem wichtig, dass dieses Lesen uns erhalten bleibt. Aber wenn es immer nur um diese Geschwindigkeit geht und diese Wahrnehmung, was glaubst du, woran das denn ursprünglich liegt? Hat uns tatsächlich das Internet und das Smartphone versaut? Ist das der Grund?
Also es hat mit dem Fernsehen angefangen und zwar mit dem Privatfernsehen, weil nachdem irgendwann wir nicht mehr 3 Programme hatten, also ich bin noch mit 3, eine ARD, ZDF ja.
Und dem Sendeschluss sind wir noch groß
genau,
geworden.
Genau, und dem Sendeschlusschart. Da bist du ja, und dann hatte das ja noch so, musstest du vorne hingehen und noch so Knöpfe reindrücken, die waren irgendwie 1,5 Zentimeter lang. Und das ist natürlich mit der Fernbedienung vorbei gewesen. Und das, was wir früher gemacht haben, Zappen, das ist eben heute das Swipen. Und der Matthias Döpfner hat es mal irgendwann gesagt, gibt's ja auch Untersuchungen, dass wenn du eine aufgeklappte Tageszeitung liest, in deinem Kopf völlig andere Dinge passieren. Du hast Querverbindungen, du nimmst Dinge völlig anders auf. Das heißt also, auf den elektronischen Medien ist nicht nur, dass wir schneller wegwischen, sondern auch das, was wir lesen, bleibt lange nicht so hängen. Also ich hänge noch sehr an den klassischen Medien, ob das Radio ist, ob das auch gut gemachtes Fernsehen ist und natürlich auch Printjournalismus. Wir haben versucht, unsere Kinder da auch ranzuführen und die in unterschiedlicher Abstufung machen das auch, lesen auch noch. Meine große Hoffnung ist, dass mit jedem Trend, dass das auch irgendwann die Leute völlig verrückt macht und dass dann wieder eine Rückbesinnung auf die alten Medien auch stattfindet. Und das Buch ist ein ganz, ganz tolles Beispiel. Ne? Da gab es ja auch schon den Abgesang, es wird mehr Kindle. Irgendwann hieß es so, jetzt Weihnachten das erste Mal mehr für ein Kindle verkauft. Es ist vorbei. Also es ist, ja, es gibt noch ein Kindle, aber es gibt viel, viel mehr Bücher als E-Books. Viel mehr.
Ich muss gestehen, ich lese nur auf dem Kindle.
Ja, aber ist auch völlig okay. Aber ja, es gibt
aber immer ich lese noch mehr als früher durch den Kindle.
Ja, das ist auch okay. Und Kindle ist auch, finde ich, schon besser als auf dem iPhone oder so lesen, weil es fast ähnlicher mit dem Buch ist. Und ich will auch niemand erklären, welches Medium er wie nutzen soll, aber die haben schon alle ihre Funktion und ein Smartphone sinnvoll und klug eingesetzt ist ein Produktivitätsbeschleuniger und auch Spaßbeschleuniger. Du kannst so viel machen, aber wir sollten alle auch den Ausknopf und das Weglegen üben oder wieder erlernen.
Detoxing, ja. Digital. Nochmal einen Schritt zurück zum Radio. Der Ursprung unseres Gesprächs ist ja herrlich, mit dir auch so ein bisschen abzuschweifen und noch ein paar andere Aspekte anzusprechen. Worauf würdest du denn sagen, einmal aus deiner Brille, wenn du das überhaupt sagen kannst als Nutzer, du hast ja eben sehr eindringlich und sehr, sehr ausführlich beschrieben, wie du auch mit Radio aufgewachsen bist und vor allem auch mit John Mendt, da ist er wieder, aber auf der anderen Seite auch mit deiner Blickrichtung als Werber. Worauf muss deiner Meinung nach Radio in der Zukunft achten? Jetzt auch in Klammern steht ja immer dieser schlimme Begriff TikTokisierung dahinter, den hat John Mendt ja nun kreiert. Und auf der anderen Seite auch, um für die Werbeindustrie attraktiv zu bleiben. Das betrifft jetzt weniger die Öffentlich-Rechtlichen, obwohl NDR2 sendet auch Werbung. Aber generell ist es ja dann eher das Privatradio. Worauf müssen Sie einmal aus Sicht des Nutzers achten für die Zukunft und dann aus der Sicht des Werbers, damit sie attraktiv bleiben und relevant?
Also ich glaube, klare Formate, klare Konzepte, echte Ideen für Sendungen, nicht die 100. Kopie einer Morgenshow, die man überall anders auch haben kann. Verlässliche Rubriken da drin, also eine gute Strukturierung, dass Hörerinnen und Hörer irgendwie auch eine Guidance haben, wissen, ja, ich das höre, dann kriege ich da alle Viertelstunde das. Ich glaube, dass, also Guidance, also wir alle sind durch dies viele Rumgeflippe auf den unterschiedlichen Medien, freuen uns, glaube ich, alle über ein bisschen Guidance und gerade die Medien, die also nur senden und nicht im Kontext des Dialoges unterwegs sind, die dürfen gerne ein bisschen eine gute Programmdirektion haben. Also wirklich sich überlegen, was sind die Formate, was sind die richtigen Uhrzeiten, was sind die richtigen Längen und wie gewinne ich auch echte Fans für Sendungen. Ne? Und auch beim Thema Musik auch mal wieder Dinge wagen, nicht immer nur die Top 50 rauf und runter, sondern kluge Formate, weil Radio wird nischiger, muss nischiger werden, weil die Leute sonst auch, glaube ich, weglaufen. Und die großen Schlachtschiffe wie Radio Hamburg oder so, die dann eben in tolle Stimmen, Talente und richtig gute und entertainige Leute investieren, das ist dann das andere Ding. Ne? Also da wird es aber, glaube ich, es wird nicht mehr diese Mitte geben. Ich glaube, es wird Nischen, viele Nischen geben und einige wenige so Flaggschiffe. Und ich glaube, Radio Hamburg macht das gut, John macht das gut und so haben wir ja angefangen, unser kleines Gespräch und die haben auch noch eine Daseinsberechtigung. Ich glaube nicht, dass die TikTokisiert werden und ganz vom Markt verschwinden.
Danke Michael Trautmann, da war wieder viel zum Nachdenken dabei, oder? Aber wir gehen direkt weiter, denn mitgehört hat ein Mann, den viele hier in Hamburg nur unter seinem Vornamen kennen. Horst. Er hat jahrelang zusammen mit John Mendt bei Radio Hamburg moderiert und jetzt ist Horst Hof, so sein kompletter Name, Morningman bei den Öffentlich-Rechtlichen, nämlich in Kiel bei der Welle Nord. Und da haben wir auch schon die zwei Gründe zur Hand, warum ich dich, lieber Horst, ausgewählt habe. Erstens haben wir beide lange gemeinsam bei Radio Hamburg gedient. Und zweitens kannst du beide Systeme beurteilen, das private und das öffentlich-rechtliche Radio. Was ist denn da der größte Unterschied oder gibt's den gar nicht mehr?
Also ich sag mal so, es ist erstaunlich wenig Unterschied. Also ich hatte ja am Anfang, als ich zum Öffentlich-Rechtlichen gegangen bin, gedacht, ja, das Gute ist, endlich mal nicht mehr so ein Quotendruck, ne? Mal so ein bisschen entspannter arbeiten.
Ich weiß
so,
nicht, was du meinst.
Genau, wir sind ja nicht von Werbezeiten abhängig, ne? Wir müssen über die Werbung kein Geld verdienen, das heißt alles entspannter. Aber es ist auch da schon der Fokus darauf, dass man möglichst viele Menschen erreichen will. Und um auch den Rundfunkbeitrag zu rechtfertigen, will man möglichst viele Menschen erreichen. Und deswegen ist auch da natürlich der Quotendruck hoch. Und wenn es nicht läuft, dann sagt man, ja, bist du der Richtige oder brauchen wir vielleicht doch jemand anders, ne?
Ja, aber das ist ja eigentlich, ich kann es ja auch positiv sehen, Horst, und sagen, naja, also warum mache ich denn etwas, wenn ich nicht von so vielen wie möglich gehört werden will? Also ich stelle mich ja nicht hin als Programmmacher und sage, also es wäre schön, wenn mich wenig Leute hören.
Nee, aber ich mache manchmal einen Unterschied zwischen Quantitäts- und Qualitätshörern. Denn wir wissen ja beide, wie die Befragung funktioniert, per Telefon, also die Hörerquoten werden per Telefon ermittelt. Ich muss mich erinnern, welchen Sender ich gehört habe.
Anders als beim Fernsehen, sollten wir einmal sagen, wo es tatsächlich gemessen wird über die berühmte Blackbox.
Ja, es ruft jemand an, sagt, welchen Sender haben Sie gehört? Gestern oder letzte Stunde, letzte 14 Tage. Und dann muss ich mich an den Sendernamen erinnern. Das ist ja schon mal der Grund dafür, warum so viele Sender so oft ihren Sendernamen nennen, was ja manche auch nervig finden. Ne? Dann gibt es die Problematik natürlich, dass ich nicht mich an was erinnern muss, was in der Sendung passiert ist. Deswegen versucht man vielleicht auch, gesprächswertige Themen besonders aufzuarbeiten, Aktionen zu machen, an die ich mich erinnern kann. Und das ist ja schon mal was jetzt ja nicht unbedingt der Wirklichkeit entsprechen muss. Ich war aber bei den Quantitäts- und Qualitätshörern, dass mir lieber ist, ein Hörer hat mir richtig zugehört und schreibt mir hinterher, Mensch, das war ja interessant, was du da gesagt hast, oder darüber würde ich mit dir nochmal diskutieren, als dass es möglichst viele sind, die vielleicht nur so im Hintergrund hören, weil ich keinen Abschalter produziert habe. Weißt du, also das läuft so im Hintergrund und die kriegen mal mit, welcher Sender das ist. Deswegen sagen sie auch bei der Befragung am Telefon, ja, den Sender habe ich gehört. Aber die haben mir als Moderator zwischendrin eigentlich gar nicht zugehört. Da machen sie eher leise und das dudelt halt so durch. Und dann gibt es halt andere, die sagen, ja, mich interessiert das schon, was der dazu erzählen hat. Und auch wenn es vielleicht mal ein bisschen länger ist, ist er dabei. Und das würde ich dann sagen, ist dann so ein Qualitätshörer, der auch wirklich sich mit dem Sender beschäftigt. Der bringt dann aber halt am Ende weniger Zahlen, ne? Der bringt weniger Quote und ist für die Werbewirtschaft weniger wert. Was ich aber für mich als Moderator, der ja gerne gehört werden will, anders bewerte dann.
Ja, nun, Moderatoren, kann ja auch noch ein Lied von singen natürlich, und im Moment moderiere ich einen Podcast, ich will ja auch gehört werden. Wir haben ja schon ein gewisses Sendungsbedürfnis. Es gibt ja immer diesen berühmten Spruch, dass man sich über Moderatoren lustig macht, die fangen auch an zu reden, wenn sie an einer roten Ampel stehen, weil Rotlicht, ne, Mikrofon ist an, Studio, zack, los geht's. Da ist was Wahres dran, aber wenn ich dich so höre, ich meine, es ist jetzt für dich wahrscheinlich auch lustig aufgrund unserer gemeinsamen Vergangenheit, dass ich das ausgerechnet sage, aber ich stelle das jetzt mal so als These im Raum. Wie gefrustet ist man denn als Moderator von so einer Situation, dass du sagst, naja, Radio ist ein Nebenbei-Medium. Wir alle wissen, Radio ist, ich rede jetzt nicht vom Deutschlandfunk und NDR Info, kein Medium, wo die Leute aufmerksam vor dem Radio sitzen und sagen, ich muss jetzt genau zuhören, da dudelt Musik, also im Zweifel die Musik, die die Hörer dort hören wollen. Dann kommt der Moderator, hat einen bestimmten Rahmen, einen bestimmten Moment, wo er was sagen kann. Und du merkst, wir nähern uns jetzt so langsam dem, was John als These auch gesagt hat. Und dann ist es aber schon wieder vorbei und du sagst, was habe ich eigentlich jetzt hier Sinnvolles für die Welt hinterlassen? So viel ist das ja dann im Zweifel nicht, oder vielleicht doch?
Ja, ich bin jetzt nicht so eitel, dass ich denke, alle warten nur darauf, dass ich rede. Also mir auch bewusst, dass Radio halt in erster Linie nebenbei gehört wird. Aber trotzdem habe ich natürlich schon den Anspruch, wie du schon sagst, dass wenn ich was sage, ist schon, wenn auch ein paar wenigstens zuhören. Und deswegen freut man sich auch so über eine Nachricht von einem Hörer und meint, Mensch, der hat ja aufmerksam zugehört, der vielleicht sagt, Moment, gestern hast du doch das gesagt. Oder ey, da in eurem Quiz, da war aber ein Fehler drin gerade. Ne? Da war ja, die Frage war nicht ganz richtig gestellt. Also das ist ja toll, dass er so genau das gehört hat. Aber wie gesagt, ich bin lange genug beim Radio, um zu wissen, dass viele auch leiser drehen, wenn geredet wird. Und natürlich tun auch wir alles dafür, dass wir am Anfang schon so eine Aufmerksamkeit erregen oder versuchen, Themen auszuwählen, die dann möglichst viele dann doch auch hören wollen.
Und da sind wir ja schon beim Ursprungsthema, dieses Interview von John für die Fachzeitschrift Horizont, TikTokisierung. Am Anfang konnte ich das gar nicht richtig aussprechen, das musste man auch erst in so einen Sprachfluss bringen, diesen Begriff. Aber ich glaube, da hat John ja was geprägt, was auch bleiben wird. Wie siehst du das? TikTok ist jetzt wahrscheinlich nicht dein Lieblingsmedium, was du privat nutzt, aber wir alle beschäftigen uns natürlich mit den Mechanismen, die dahinter stecken. Ja. Und dieser Punkt mit der Aufmerksamkeitsspanne, unter der wir alle auch privat leiden, also ich behaupte jetzt einfach mal, Horst, so wie ich dich kenne, wie ich mich kenne, wenn wir ein Fußballspiel gucken oder einen Film, wir greifen schon mal zum Handy und gucken zwischendurch rauf. Und das reflektiert sich dann ja wahrscheinlich auch bei den Hörern. Oder hast du eine andere Erfahrung gemacht?
Also ich erlebe es auch selbst bei Serien, die ich spannend finde, gucke ich zwischendurch aufs Handy und denke immer, ich kann das gleichzeitig, muss dann aber doch immer wieder bei meiner Frau nachfragen, warum ist das denn jetzt? Habe ich irgendwie verpasst, ne? Also ich kenne es auch und bei mir ist auch so beim Durchscrollen, wenn die Überschrift mich nicht direkt hat oder wenn es nicht gleich losgeht, TikTok nutze ich ehrlich gesagt gar nicht, also aber bei Instagram Reels ist es ja ähnlich, ne? Wenn da nicht gleich irgendwas Witziges mit dem Koala-Bär hier passiert, dann ne, bin ich halt weiter. Unsere Hörer zum Glück in der Zielgruppe ja ein bisschen älter, haben wahrscheinlich auch weniger TikTok, nutzen soziale Medien natürlich auch, vielleicht in meiner Hoffnung noch ein bisschen weniger, dass da die TikTokisierung im Gehirn vielleicht noch gar nicht so weit ist, dass sie vielleicht auch eher noch so ein bisschen klassisches Radio gerne hören nebenbei. Aber ich stelle das schon auch fest, dass wir darüber diskutieren, ne? Also dass wir uns auch bei den Moderationen am Anfang überlegen, so fallen wir direkt mit der Tür ins Haus, sagen wir direkt, es geht jetzt um das. Hier, Katzen sind die besseren Hunde und ich sage euch jetzt warum. Oder nehmen wir den Hörer erstmal in den Arm morgens, sagen, ne, gerade aufgestanden, ist draußen noch dunkel und so, wir werden erstmal gemeinsam wach, machen uns einen Kaffee und jetzt was ganz Interessantes, vielleicht haben Sie ja einen Hund, ne? Wissen Sie eigentlich, dass Katzen die besseren Hunde sind? So, darüber diskutieren wir, wie lange brauchen wir, bis wir beim Thema sind, um trotzdem noch so ein bisschen Wärme zu vermitteln und ja auch Personality. Denn das ist ja auch wichtig, wenn ich wie eine Sprechmaschine, wie so ein Clickbaiting-Moderator immer nur eine Schlagzeile raushaue und dann die Fakten hinterher, weiß ich nicht, ob sich meine Imagewerte als Personality im Radio verbessern. Ob die Zahlen dann hochgehen, weiß ich nicht. Dann sind sie alle immer ganz aufmerksam. Oder ob es nicht ein wichtigerer Wert ist, auch mit ein bisschen Wärme und Sympathie vielleicht die Leute auch für Sachen zu interessieren, die sie vielleicht bei jemand anders nicht so interessiert hätten. Das wäre dann die Podcastisierung, ne, des Radios, dass man ja manchmal auch bei Olli und Jan Böhmermann und Olli Schulz bei Themen zuhört, wo man vielleicht gesagt hätte, hätte ich jetzt vielleicht bei einem anderen Radiomoderator, hätte ich mir nicht angehört. Aber wenn die beiden darüber sprechen und die beiden was dazu zu sagen, interessiert mich das schon. Und das ist ja bei Morgenmoderatoren so, dass sie das meistens sehr lange machen. Ich bin jetzt auch fast 7 Jahre bei der 1 Welle Nord, dass man dann die Hoffnung hat, dass so eine Nähe entsteht, dass die mir vielleicht dann auch mal zuhören, wenn das Thema gar nicht so direkt ihres ist.
Würdest du sagen, du moderierst anders als vor 5 oder vielleicht vor 10 Jahren? Wann hast du angefangen? Wann, du hast, glaube ich, in Berlin bei RIAS 2, bei RS2 angefangen. Wie lange ist das jetzt her?
Das war, bei Delta Radio in Kiel habe ich angefangen.
Wow, also bist ja praktisch wieder nach Kiel zurückgekehrt.
Richtig, genau, das war 1999, glaube ich. 1999 mit Praktikum. Dann habe ich da mein Volontariat gemacht, habe dann da auch im Praktikum das erste Mal schon moderiert. Das war nachts irgendwann, ne? Da habe ich eine Samstagssendung gemacht, immer mal vertretungsweise moderiert.
Der übliche Weg.
Ja, und dann bin ich ja nach Berlin zu RS2 erst als Morningshow-Produzent. Und habe dann da vertretungsweise auch in der Morgensendung gesendet und dann eine Abendsendung gehabt. Hm. Und dann ging es ja schon zu Radio Hamburg. Da war ich dann fest als Moderator mit John Menzel.
Ja, ich erinnere mich. Ich glaube, ich habe deinen Vertrag unterschrieben damals. Sag mal, was mich natürlich interessieren würde, um nochmal auf den Punkt jetzt zurückzukommen. Jetzt haben wir diese Laufbahn von dir gehört und ich schiebe die Frage nochmal nach, die ich da vorgestellt habe. Wie hat sich dein Moderationsstil verändert, mal abgesehen davon, du hast Erfahrung bekommen und du weißt, welche Fehler du vermeidest. Aber hat sich etwas an der Aufbereitung, an dem Handwerk verändert? Stichwort noch einmal, Aufmerksamkeitsspanne des Hörers.
Definitiv hat sich da was verändert, weil ich natürlich auch mit der Zeit gehe und auch viele Coaches hatte in der Zeit. Natürlich immer du als Coach, als Programmchef, da hatten wir natürlich auch externe Coaches. Dann war ich ja noch kurzzeitig bei FFH in Hessen. Da hatte ich auch einen Programmchef, der natürlich mit Ideen kam, der auch immer wieder gesagt hat, hier, wenn ihr ein Hörergespräch aufgezeichnet habt, sagt bitte vorne schon, worum es geht. Hier haben wir einen Mann, der ist schon 7-mal vom Blitz getroffen worden und lebt immer noch. Erzähl mal deine Geschichte. Und nicht, dass wir anfangen, hallo, wer ist denn da? Was machst du so? Erzähl mal, was war los? Ja, vor 80 Jahren bin ich mal unterwegs gewesen. Sondern, dass man da auch vorne schon sagt, was ist das Spannende an der Geschichte und dann reingeht. Das sind natürlich Sachen, die man sich dann merkt und mitnimmt auch weiterhin. Und, das weißt du natürlich auch, ich bin ja auch ein Mensch, der gerne, wie man vielleicht auch in unserem Gespräch merkt, sich schnell verzettelt. Ne? Dann kommt er aufs eine, aufs andere und dann ist wieder das und weiß ja gar nicht mehr, wo er ursprünglich war. Und das ist natürlich was, was ich dann auch lernen musste, einen roten Faden zu haben, den ich jetzt auch nicht zu dolle verlasse, rechts und links, damit der Hörer mir auch folgen kann. Und da bin ich, glaube ich, wesentlich stringenter geworden, weil unsere jetzige Coachin, Marina, die macht das auch so, dass die sehr darauf achtet, dass wir wissen, wie wir reinkommen, dass wir wissen, wie wir wieder rauskommen und uns dazwischen nicht verlabern. Das nicht heißt so, ja, hinten raus habt ihr das jetzt wieder ein bisschen verlabert. Da hättet ihr, da wäre schon ein Ende gewesen, da wäre ein Ende gewesen, da wäre auch noch eins gewesen. Entscheidet euch für eins davor. Und deswegen glaube ich schon, dass ich stringenter bin und wirklich auch versuche, vorne möglichst schnell zu sagen, worum es jetzt geht. Dass man nicht erstmal erraten muss, was wollen die jetzt eigentlich von mir? Also das glaube ich schon, dass ich das verändert hat und auf Emotionen zu setzen. Dass am Anfang ist man gerade als Morgenmoderator ja auch versucht, immer witzig sein zu wollen. Dass man einfach, ja, wenn der Moderation keinen Gag hatte, dann war das keine gute Moderation. Und das ist natürlich völliger Blödsinn, weil das ist, glaube ich, nur ein kleiner Aspekt, den Hörer an einem Moderator gut finden. Ich glaube, dass das Ansprechen der Emotionen ja viel höher zu bewerten ist. Und ob das nur was Trauriges ist oder was Schönes, was entspannt ist, da macht man sich manchmal, glaube ich, mit dem Gag eher was kaputt, als dass man es einfach wirken lässt und die Emotionen stehen lässt und dann in den Song geht, wenn da im besten Fall noch ein bisschen dazu passt, ist natürlich optimal. Dann gehe ich als Hörer raus und sage, oh, das hat mich berührt und womöglich hat der Song jetzt gerade auch eine ganz andere Bedeutung für mich, macht das ganz anderes mit mir, als das gemacht hätte, wenn man mir diese schöne Geschichte, diese emotionale Geschichte gerade nicht erzählt hätte. Und dann hätte ich jetzt einen Witz hinten rausgeknallt, hätte ich mich wieder geil gefühlt als Morgenmoderator, ich bin so witzig, aber ich hätte es mir kaputt gemacht.
Wenn ich das jetzt alles so ein bisschen zusammenfasse, du hast uns ja am letzten Wochenende auch schon gehört, auch als Vorbereitung natürlich auf das Interview jetzt, was Ina Tenz und Matthias Pfaff gesagt haben, auch unsere Hörerin Anke Fock und jetzt hast du Michael Trautmann auch nochmal gehört. Also ich zieh mal als Fazit, ja, wir müssen uns alle damit anfreunden, egal in welcher Medienwelt, TikTok hat schon einen großen Einfluss, die Mechanismen verändern sich, wie sich halt so vieles auch im Leben verändert. Du kannst dich dem nicht widersetzen. Würdest du auf der anderen Seite aber auch sagen, als Moderator, na jetzt überschreiten wir eine Linie, das macht mir jetzt keinen Spaß mehr, ich will aus dem Radio raus. Wo ist da für dich die Grenze bei dieser Entwicklung?
Ich glaube, die wäre schon da, wenn ich Clickbaiting im Radio betreiben würde. Wenn ich Sachen immer verspreche oder überspitze, die ich dann überhaupt gar nicht erfüllen kann. Und ich glaube ja, dass das auch die Chance des Radios ist, dass man eben sagt, dass man sich nicht komplett diesen Mechanismen unterwirft. Weil ja, es gibt ja, für Musik gibt es Spotify, wenn ich nur Musik hören will. Wenn ich jetzt TikTok haben will, habe ich ja TikTok. Ne? Also das ist klar, die Aufmerksamkeit nimmt ab, weil die Konkurrenz größer ist drumherum. Aber so eine Mischung, ne? Also dass man sagt, ja, die Leute hören ja aber auch Radio, weil sie vielleicht Radio mögen und weil sie eben jetzt gerade Lust haben, ihre Musik nicht selber auswählen zu müssen, überrascht zu werden vielleicht, was beim Radio auch immer schwierig, man wird nicht immer überrascht, aber zumindest bin ich manchmal zu faul, mir eine Playlist draus zu suchen, Radio, mach an. Und wenn dann auch noch eine gute Geschichte kommt, ist ja auch super. Ob die dann jetzt TikTokisiert ist oder ob die einfach nur gut ist, ich meine, das ist schon immer unser Anspruch, ne? Dass das, was wir jetzt da sagen, möglichst viele auch interessiert, dass es nicht für zu wenig ist. Also deswegen glaube ich, da liegt auch die Chance, sich eben abzuheben und nicht zu versuchen, irgendwas anderem nachzueifern. Also im Moment macht es mir noch Spaß, aber wie gesagt, wenn die Entwicklung wirklich dahin ginge, dass wir dann auch nur noch so 20 Sekunden kurz von uns geben und am besten ohne Persönlichkeit, ohne Umarmung, ohne irgendwas, dann würde es mir vielleicht langweilig werden.
Viele Grüße nach Kiel und unser Dank geht an Horst Hof von der NDR Welle Nord Morning Show. Und ganz wichtig, am Mittwoch werden die neuesten Radioquoten veröffentlicht. Wir drücken allen Radiomachern einfach mal die Daumen. Und mit diesen guten Wünschen beenden wir unsere heutige Episode, übrigens Nummer 102. Morgen ist unser Chefredakteur Lars Heiderborn zu Gast. Worüber reden wir? Unter anderem über Peter Klöppel, über Klaus Wieselski und über Anton Hofreiter. Ich glaube, das kann, dank Lars, sehr unterhaltsam sein. Bis morgen, schönes Wochenende und bye bye.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.